Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Sehr schön. Ey Patrick, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit nimmst. Ich habe auch gerade noch mal kurz in Twitter oder X, wie es jetzt heißt, reingeguckt. Du hast noch mal ein neues Video gestern veröffentlicht, weil der AI-Act, über den wir heute sprechen werden, tatsächlich verabschiedet wurde, also ihm wurde zugestimmt. Patrick, gib uns, bevor wir in dieses Thema einsteigen, vielleicht einen ganz kurzen Hintergrund dazu, wer du bist, was du tust, damit man einigermaßen einordnen kann, wer hier gerade zum AI-Act spricht.
Mein Name ist Patrick Breyer, ich bin Abgeordneter der Piratenpartei hier im Europäischen Parlament, Jurist von der Ausbildung her, aber aus Leidenschaft Bürgerrechtler, digitaler Freiheitskämpfer, sowohl in der Politik als auch mal vor Gericht.
Also auch mal vor Gericht, okay. Sehr gut, dankeschön für einen kurzen Überblick. Jetzt kannst du uns in ein paar Sätzen zusammenfassen, Patrick, was genau bedeutet denn dieser AI-Act? Also was sind die Inhalte des AI-Acts? Fangen wir damit vielleicht erstmal an und was bedeutet das dann für uns als Gesellschaft?
Als künstliche Intelligenz wird ja sozusagen gehypt, das sogenannte maschinelle Lernen. Das heißt, dass eben Technik Dinge erlernen kann, indem sie es sehr oft wiederholt. Und das ermöglicht halt ganz viele und grundlegend neue Anwendungen, sei es Gesundheitsbereich, sei es zur Strafverfolgung, sei es am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Und der AI-Act, also das KI-Gesetz der EU, ist jetzt der Versuch, dem einen rechtlichen Rahmen zu geben, dafür zu sorgen, dass diese Technologie im Sinne unserer Werte eingesetzt wird. Und dazu zählt zum einen Transparenz, aber natürlich auch Vorkehrungen, die dafür sorgen, dass die Daten, die in solche Systeme einfließen, nicht Diskriminierung verstärken oder gar falsch sind, die dafür sorgen, dass nicht KI alleine über wichtige Entscheidungen quasi trifft anstelle von Menschen, sondern dass es jederzeit möglich ist, dass Menschen sich einschalten und Entscheidungen korrigieren, dass zum Beispiel die Auswirkungen auf die Grundrechte auch geprüft werden, ist vorgesehen. Geregelt werden wird auch die sogenannten allgemein nutzbare KI, wie zum Beispiel ChatGPT. Also, dass zum Beispiel Urheberinnen und Urheber sagen können, wir möchten nicht, dass anhand unserer Werke da die KI trainiert wird. Es gibt Regeln zu sogenannten Deepfakes, also dass es gekennzeichnet werden muss. Es gibt bestimmte Technologien auch, die verboten sind. Und das ist auch der Bereich, mit dem ich mich befasst habe, nämlich welche Anwendungen, Stichwort biometrische Massenüberwachung, aber auch Emotionserkennung am Arbeitsplatz, Social Scoring Systeme, wie sie aus China bekannt sind, welche Anwendungen dürfen eigentlich überhaupt nicht sein und sollten wir komplett verbieten. Und was noch wichtig zu wissen ist, ist, dass dieses KI-Gesetz für bestimmte Bereiche gar nicht gilt. Das heißt, die bleiben komplett unreguliert. Und dazu zählt der militärische Einsatz von KI, aber auch zum Schutz der nationalen Sicherheit. Auch KI, die nur für Forschungszwecke genutzt wird, ist außen vor. Und was immerhin für uns ein Erfolg war, ist, dass KI-Systeme, die Open Source sind, die quelloffen sind, also die quasi zur Nutzung für die Allgemeinheit freigegeben sind, sind eben von den meisten Verpflichtungen ausgeschlossen. Das war wichtig, weil quasi freie Software eben auch ehrenamtlich entwickelt wird von der Community und die eigentlich auch nicht in der Lage wäre, solchen Pflichten zu erfüllen.
Ja, das wäre auch tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, ob dieses Gesetz jetzt besonders den Open-Source-Projekten besonders schadet. Weil wenn man das ganze Thema so ein bisschen verfolgt, die Open-Source-Community ist eigentlich gerade so der größte die größte Konkurrenz für OpenAI, Google, Apple kommt jetzt dann auf den Markt, Microsoft und Co. Und von dem her wäre das natürlich ein Schlag ins Gesicht für die Open Source Community, wenn die dann mit irgendwelchen Regularien verdonnert werden würden und was ja als unorganisierte oder unstrukturierte Organisation gar nicht unbedingt leistbar ist. Also ich kenne mich nicht gut genug im Open-Source-Bereich aus, um genau zu wissen, wie unstrukturiert das da abläuft, aber ich kann mir vorstellen, dass es deutlich schwieriger ist, in diesem Bereich umzusetzen.
Ja, also dieses KI-Gesetz unterscheidet die Technologien danach, wie hoch das Risiko ist, das mit ihnen verbunden ist, insbesondere das Risiko für Grundrechte. Und man hat jetzt zum Beispiel im Bereich der freien Software hat man gesagt, Systeme, die wirklich mit hohen Risiken verbunden sind, ja, die müssen schon den Vorschriften genügen, egal ob sie jetzt freie Software oder nicht sind. Das ist aber besondere Technologie, die sehr riskant ist. Zum Beispiel sogenannte KI-Videolügendetektoren, die tatsächlich anhand von Gesichtsausdrücken lernen können sollen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Völlig unwissenschaftliches Verfahren und deswegen natürlich mit extremen Risiken verbunden. Sowas müsste auch, wenn es freie Software ist, natürlich dann den Vorschriften unterliegen. Aber jetzt die normale KI, irgendwie Fotos bearbeitet und ähnliches, ja. Also die ist dann, wenn es sich um freie Software handelt, jetzt von den meisten Verpflichtungen befreit.
Okay. Und was genau, also worin genau liegt die Kritik, die du jetzt äußerst an dem AI-Act? Also was sind die Risiken sozusagen, die gerade darin bestehen?
Ja, der Anspruch dieses KI-Gesetzes ist ja, dass dieses maschinelle Lernen im Sinne unserer Werte geregelt wird. Und das heißt natürlich auch, dass wir Anwendungen, die mit unseren Werten, mit unseren Grundrechten, mit unserer freien Gesellschaft unvereinbar sind, auch verbieten müssen. Es gibt auch tatsächlich einen Katalog verbotener Praktiken, aber da ist eben fast nichts von übrig geblieben nach den Verhandlungen, insbesondere wenn es um Systeme geht, die von Strafverfolgung oder von Regierungen eingesetzt werden sollen. Da wird dann zwar eben verboten, so eine Anwendung wie Social Scoring, also dass jetzt jeder dann so einen Scorewert bekommt und dann davon abhängig gemacht werden, Vergünstigungen und so weiter. Das ist aber eh nicht geplant, das will eh keine Regierung. Und was aber dafür, oder was zum Beispiel auch verbunden ist, ist sowas wie Clearview AI, dass man quasi Gesichtsdatenbanken kommerziell jetzt erstellt und quasi eine Suche nach ähnlichen Gesichtern ermöglicht, ohne dass Personen überhaupt eingewilligt haben, dass ihre Daten in so eine Datenbank einfließen. Das ist aber auch schon heute verboten nach Datenschutzrecht. Deswegen ist auch dieses Verbot bedeutungslos. Und was nicht verboten ist, was gerade die wirklichen Risiken sind und die auch tatsächlich drohen, sind an erster Stelle natürlich die Form der biometrischen Massenüberwachung, die man Gesichtserkennung nennt. Das bedeutet, Systeme, die etwa in den USA oder China, Russland im Einsatz sind, dass in Echtzeit quasi an Überwachungskameras eine Technologie angeschlossen ist, die dann eben die Gesichter von Personen in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum, auf Straßen und Plätzen, Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter, einfach alle Gesichter abgleicht, ob irgendwie nach diesen Personen gesucht wird. Eine sehr fehleranfällige Technologie. Bis zu 99 von 100 Treffermeldungen sind tatsächlich falsch. Es hat auch schon dazu geführt, dass Personen zu Unrecht verhaftet worden sind in den USA. Es ist eine diskriminierende Technologie, weil wir wissen, dass Angehörige von Minderheiten, dass die Erkennungsrate da besonders niedrig ist. Je nach Modell werden die besonders häufig falsch verdächtigt. Und natürlich hat es natürlich einen enormen Abschreckungseffekt auf eine freie Gesellschaft, wenn ich ja jederzeit damit rechnen muss. Da könnte mich jemand verfolgen, wohin ich mit wem gehe und quasi ein Bewegungsprofil erstellen. Etwas, wo man eigentlich bisher davon ausgeht, wenn ich mein Handy abschalte, bin ich geschützt und kann ich dann auch Informanten treffen, politische Aktivitäten planen, wie auch immer, sensible Dinge, quasi sensible Aktivitäten nachgehen, denen keinen was angehen. Und künftig wird das quasi durchbrochen durch diese Technologie. Man weiß ja nicht, wer jeweils auf der Fahndungsliste steht. Dieses KI-Gesetz ermöglicht es, nach Personen zu fahnden wegen eines ganzen Katalogs von Straftaten. Und jährlich werden 6.000 Personen wegen dieser Delikte zur Fahndung ausgeschrieben. Das heißt, man hat jederzeit und zu jeder, an jedem Ort einen Vorwand, um zu sagen, um nach diesen Verdächtigen zu suchen, lassen wir jetzt das System laufen und setzen es überall ein. Und dann damit ist flächendeckend alles unter Überwachung und Gesichtserkennung gestellt. Und es geht noch weiter. Es gibt weitere Formen biometrischer Massenüberwachung. Dazu zählt die Verhaltenserkennung. Und die soll jetzt in Paris in den Olympischen Spielen eingesetzt werden, wird aber auch etwa in Mannheim eingesetzt, aber auch in Hamburg am Hansaplatz. Und die, da soll jetzt eben die Technik automatisiert der Polizei melden, wenn sich Menschen auffällig verhalten. Dazu kann es ausreichen, dass man stehen bleibt, dass man sich auf den Boden setzt. Da kann es ausreichen, wenn man jemandem nahe kommt. Also teilweise wurde schon ein Kuss verwechselt als Gewalt, weil irgendwie Personen sich ungewöhnlich nahe kommen. Also im Grunde genommen wird alles abweichende Verhalten, wo man sich nicht so verhält wie alle anderen, gemeldet. Und das ist natürlich für eine freie Gesellschaft krass schädlich, so einen Anpassungsdruck zu erzeugen, dass alle sich möglichst unauffällig und gleichförmig benehmen sollen. Das ist ja wie die Blockwarte zur Nazi-Zeit oder in DDR-Zeiten. Also schlimm, diese Technologie, die wird auch nicht verboten durch dieses Gesetz, obwohl das wirklich gefährlich ist. Und vielleicht als letztes Beispiel, was man auch durchgehen lässt, neben diesen vermeintlichen KI-Lügendetektoren, die halt überhaupt nicht funktionieren, wird auch nicht verboten, lässt man durchgehen zum Beispiel Technologie zur biometrischen Klassifizierung, also dass Personen zum Beispiel nach ihrem Aussehen, nach ihrer Herkunft gefiltert werden. Ja, das könnte ja zum Beispiel für Racial Profiling benutzt werden. Also wenn die Polizei jetzt meinetwegen nur ausländisch aussehende Mitbürger kontrollieren will, kann man eben durch die KI so einstellen, dass systematisch solche Personen gemeldet werden. Auch das wird nicht verboten von dem KI-Gesetz. Das heißt, genau die Systeme, deren Einführung konkret droht, die aber völlig unverhältnismäßig grundrechtswidrig gefährlich sind für eine freie, offene Gesellschaft, genau die Systeme lässt man durchgehen. Und schlimmer noch, es wird nicht nur nicht verboten, sondern man definiert Bedingungen, die diese Systeme erfüllen müssen. Zum Beispiel, es braucht eine richterliche Anordnung, ja. Und dadurch wird ja dadurch werden ja solche Massenüberwachungspraktiken legitimiert. Da wird quasi eine Art Betriebsanleitung gegeben. Wenn ihr dafür sorgt, dass nach diesen Straftaten gesucht wird, dass eine richterliche Genehmigung und so weiter folgt, dann dürft ihr tatsächlich das komplette Land unter biometrische Massenüberwachung stellen. Und das ist völlig inakzeptabel für mich. Es ist im Übrigen auch grundrechtswidrig. Nach meiner Überzeugung verstößt das gegen unsere Grundrechte. Das heißt, das ist illegal. Man darf es gar nicht machen, dieses Gesetz so ausrollen. Aber vor allem ist es eben auch, macht es es politisch sehr schwer, sich gegen solche Bestrebungen zu richten. Wir haben es in Frankreich gerade noch geschafft, dass im Zuge dieser Pariser Olympischen Spiele nur in Anführungszeichen Verhaltenserkennung eingeführt wurde und noch nicht die Gesichtserkennung. Aber wenn jetzt so eine Art gesetzliche Einladung zu biometrischer Massenüberwachung ausgesprochen wird und das Parlament zustimmt mit großer Mehrheit, ja, wie soll man dann noch politisch sich entgegensetzen können der Einführung von flächendeckender Gesichtsüberwachung in Europa? Bisher gibt es kein EU-Land, was das macht, was Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit einsetzt. Bisher konnten wir das verhindern. Aber jetzt, wo das ausdrücklich quasi eine Betriebsanleitung dafür gegeben wird, wie sollen wir dann noch gegenhalten auf so einer Grundlage der Legitimierung? Also ich halte das für absolut unmöglich und für ein No-Go, weil wir hier unsere Demokratie schützen müssen, unsere freie, offene Gesellschaft schützen müssen. Wenn solche Systeme Regierungen in die Hand fallen, wie in Ungarn, repressive Regierung, rechtsextreme Regierung, wie in Italien, oder in Deutschland ist ja auch eine AfD-Regierungsbeteiligung nicht undenkbar zum Beispiel, dann kann das als krasses Repressionsinstrument gegen politische Gegner zum Beispiel eingesetzt werden, natürlich auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Also das ist ein Instrument, wie wir es sonst eigentlich nur aus China, Russland und aus einigen Gegenden der USA kennen. Dort gibt es aber auch massive Proteste dagegen. Und so den Teppich auszurollen, ist für mich eine rote Linie. Deswegen habe ich dagegen gestimmt, wenngleich richtig ist, dass auch sinnvolle Regeln natürlich in diesem KI-Gesetz drin sind. Wichtige Regeln, gerade für wirtschaftliche Anwendungsbereiche. Ja. Aber dass dann den Regierungen quasi ein Blankoscheck ausgestellt wird über diese gefährlichen, brandgefährlichen Technologien, das geht gar nicht. Hier droht wirklich ein Abgleiten in chinesische Verhältnisse.
Ja. Was ist denn die Argumentation derer, die zugestimmt haben, warum sie dem Ganzen zugestimmt haben? Weil ganz oft kommt ja dann das Gegenargument, naja, wenn du nichts zu verbergen hast, ist doch nicht so schlimm. Das hört man ja auch bei der Massendatensammlung und so weiter und so fort. Naja, ich habe nichts zu verbergen, die können ja alle ruhig alles scannen und so weiter. Aber was ist denn das Argument? Weil das, was du gerade geschildert hast, ist ja super logisch und auch irgendwo nachvollziehbar, dass ich persönlich hätte ungern, dass mir jemand die ganze Zeit hinterher spioniert, aber so fühlt es sich dann auch an, dass die ganze Zeit irgendjemand hinter dir ist und guckt, was du da machst, weil es ja potenziell möglich ist. Aber was ist denn das Argument der anderen, dafür zu stimmen?
Ich würde zwei Gruppen von Befürwortern unterscheiden. Die eine Gruppe, insbesondere die Konservativen, die wollen tatsächlich, dass so eine Massenüberwachungstechnologie wie Gesichtserkennung eingesetzt wird, weil sie glauben, damit Straftäter, Terroristen zu fassen. Tatsächlich ist damit aber noch kein einziger Terrorist gefasst worden mit der Technologie. Umgekehrt ständig Falschmeldungen. Das heißt, die Polizei wird für nichts im Grunde genommen beschäftigt. Und von daher schon unter dem Aspekt, dass man die Sicherheit schützen will, bringt das nichts, ist das der falsche Weg. Die zweite Gruppe wollte eigentlich ein Verbot. Und das Europäische Parlament, das war ja ein großer Erfolg von uns, den wir erkämpft haben, hatte als Ausgangsposition in den Verhandlungen ein Verbot biometrischer Massenüberwachung durch Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit. Und der Grund, warum die meisten davon trotzdem zustimmen, ist eben, dass sie sagen, ein Verbot war nicht durchsetzbar. Und wenn wir jetzt ablehnen, bedeutet das, dass es überhaupt kein KI-Gesetz gibt, obwohl da eben auch wichtige und sinnvolle Regeln für andere Anwendungen drinstehen. Das ist auch unbestritten so. Nur meiner Meinung nach wird erstens eine rote Linie überschritten, die wir auf keinen Fall überschreiten dürfen mit biometrischer Massenüberwachung. Deswegen kann das auch alles andere Gute nicht aufwiegen. Man kann ja auch nicht sagen, so nach dem Motto, wir führen irgendwie die Todesstrafe ein und im selben Gesetz steht dann eben drin ein Grundeinkommen für alle Menschen, was natürlich sicherlich eine tolle Sache wäre. Aber das kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Das halte ich für unmöglich. Und außerdem bin ich der Meinung, dass wenn man sich schon nicht einigen konnte auf ein Verbot, dass dann auf keinen Fall zu rechtfertigen ist, dass man quasi eine Betriebsanleitung reingeschrieben hat, unter welchen Bedingungen man das tatsächlich umsetzen kann. Man hätte dann zumindest sagen müssen, okay, wir können uns hier nicht einigen, ob das vertretbar ist oder nicht. Wir sind der Meinung, es verstößt gegen die Grundrechte ohnehin. Und deswegen lassen wir das aus dem Gesetz einfach außen vor und sagen, das wird einfach nicht geregelt, weil da war eine Verständigung nicht möglich. Das wäre machbar gewesen, nach meiner Überzeugung. Und dass man stattdessen sagt, jetzt ausdrücklich unter diesen Bedingungen könnt ihr das machen, also das geht jetzt wirklich gar nicht. Und aus dem Grund bin ich da anderer Meinung als viele Kollegen, die das notgedrungenermaßen jetzt sozusagen in Kauf nehmen wollen. Ich sehe diese Not nicht und finde, dass die Gefahren für unsere Demokratie viel zu groß, viel zu hoch sind. Aus meiner Sicht ist es absehbar, dass tatsächlich jetzt auch in Europa diese biometrische Massenüberwachung Einzug hält. Wie gesagt, im Bereich der Verhaltenserkennung ist das jetzt schon zu beobachten und im Bereich der Identifizierung, der Gesichtserkennung wird das, befürchte ich, absehbar die Folge sein.
Auf welche Daten darf denn da zugegriffen werden? Darf da rein auf Kameras zugegriffen werden, die sozusagen vom Staat installiert wurden? Oder dürfen die rein theoretisch auch auf meine Handykamera, auf Kameras, die jetzt als Rückspiegel fungieren, zugegriffen werden? Also auf alle Kameras, die es so gibt, unter bestimmten Bedingungen? Oder sind es wirklich nur ganz bestimmte Kameras?
Das ist im Grunde genommen nicht geregelt. Meines Wissens gibt es jetzt keinen Versuch, auf private Kameras irgendwie zuzugreifen, außer in Russland ist das wohl der Fall, dass die Kameras von Hauseingängen jetzt auch schon an der Regierung zuliefern. Aber hierzulande ist es so, dass vor allem staatlich betriebene Kameras eingesetzt werden. Es gibt aber durchaus einige Länder, die dann mit privaten Betreibern zusammenarbeiten, die also freiwillig dazu bereit sind, auch ihr Überwachungsmaterial der Polizei zur Verfügung zu stellen. Normalerweise werden die dazu nicht gezwungen, aber machbar ist es schon. Und die meisten Kameras gibt es sicherlich in Großbritannien, da ist ja das komplette Land unter Videoüberwachung gestellt, das gehört nicht mehr zur Europäischen Union, dieses Land. Aber im Grunde genommen genügen ja schon wenige Kameras, um eine Situation zu schaffen, wo man quasi dieser Überwachung nicht mehr entgehen kann. Ja, wenn man dann anfängt, an Bahnhöfen das einzusetzen oder an großen Plätzen, wie das jetzt in Hamburg oder Mannheim der Fall ist, das kann man nicht meiden. Da kann man auf Dauer nicht meiden. Und von dem Hintergrund, ja.
Ja, und es sind da vor allem in 0,nix, wenn ich irgendwie den Bedarf habe, in 0,nix Kameras in der Luft mit den Drohnen, die wir inzwischen haben, hast du ja in 0,nix zig Kameras in die Luft geschickt, an den bestimmten Ort hingesendet und zack, hast du da halt irgendwie deine KI, also ein bisschen Science-Fiction-mäßig, deine KI-Gesichtserkennungskameras, die da rumfliegen und irgendwelche Gesichter und Verhaltensströme erkennen.
Genau, das wäre zu erwarten bei Großereignissen, aber natürlich auch bei Demonstrationen, dass solche Überwachungsdrohnen eingesetzt werden. Das ist tatsächlich schon eigentlich am Standard. Man könnte dann damit in Echtzeit abgleichen, nach Personen suchen, die dann rausziehen, was eine abschreckende Wirkung haben kann, auch an Demos teilzunehmen. Man kann aber auch es so machen, wie das in Hamburg beim G8-Gipfel der Fall gewesen ist vor einigen Jahren, dass man quasi die Demo erstmal mit konventioneller Videoüberwachungstechnik aufzeichnet und dann, wenn es Vorfälle gegeben hat, dann quasi auswertet, Gesichter abgleicht, versucht nach Personen zu suchen, zu identifizieren. Ja, das wird nach diesem KI-Gesetz auch zugelassen. Da braucht es dann auch keine richterliche Anordnung mehr und es gibt auch keine Beschränkung mehr auf schwere Straftaten. Das heißt im Grunde genommen, schon bei Bagatelldelikten, ich nenne mal, dass da irgendwie ein Sprayer in der Stadt unterwegs war oder dass da sozial benachteiligte Menschen irgendwo sich aufhalten, wo sie eigentlich nicht sein dürfen, um sich aufzuwärmen, ja, Stichwort Hausfriedensbruch. Also da kann man schon so Bagatelldelikte wie Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch nutzen, um dann zu rechtfertigen, Überwachungsbänder auszuwerten und die Personen darauf zu identifizieren. Nach aller Erfahrung werden solche technischen Möglichkeiten tatsächlich vor allem gegen Minderheiten, gegen sozial Benachteiligte eingesetzt, vor allem in den USA. Gibt es großen Protest eben auch der schwarzen Communities, weil sie sagen, das wird vor allem gegen sie eingesetzt. Und in Europa könnte ich mir vorstellen, wir sehen das ja zum Beispiel in Hamburg, wo die Verhaltensüberwachung am Hansaplatz eingesetzt wird. Das sind dann eben Brennpunkte, ja. Und da wird dann eben gegen Kleinigkeiten vorgegangen, um dann Plätze irgendwie sauber und schön zu halten, was im Endeffekt aber nur eine Verdrängung bewirkt.
Ich wollte auch gerade sagen, das ganz eigentlich unterstellt man ja damit, wir gehen davon aus, dass grundsätzlich erstmal alle kriminell sind, in Anführungszeichen. Und gucken dann, wer ist denn tatsächlich kriminell. Also normalerweise hast du ja im Zweifel für den Angeklagten. Und das gilt ja da irgendwie gar nicht mehr, weil grundsätzlich alle pauschal erstmal verdächtigt werden. So, und das ist schon was mich irgendwie gerade hart irritiert, was überhaupt nicht, also es ist irgendwie so surreal für mich. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, diesen Social Score plant ja keine Regierung, aber jetzt mal ganz kurz Aluhut auf. Wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, also am digitalen Euro ist man ja auch schon dran, also die Zentralbank ist am programmierbaren digitalen Euro dran, wo du rein theoretisch sagen kannst, der Euro darf dann für, oder gibt es bestimmte Rabatte, wenn du dir, keine Ahnung, ein E-Auto zum Beispiel kaufst oder irgend sowas. Das könnte ja auch in die andere Richtung genutzt werden. Also dieses System, das sich über diese Digitalisierung gerade ergibt, theoretisch wäre es möglich, ja, das zu tun. Das ist zumindest das, was ich so wahrnehme. Und das macht es irgendwie so super spooky, finde ich.
Wir haben uns ja ein Stück weit dran gewöhnt, leider schon, dass wir im Internet auf Schritt und Tritt, auf Schritt und Klick überwacht werden. Alle Aktionen werden aufgezeichnet, da werden Interessensprofile gebildet und verkauft, um uns Werbung anzuzeigen, uns zu beeinflussen. Auch dass unsere Smartphones, dass da unsere Bewegungen getrackt werden und so weiter, ist ja bekannt. Aber man geht doch davon aus, dass wenn ich was Sensibles vorhabe, politische Versammlung, ich plane irgendwie politische Aktionen, ich will Whistleblower treffen oder Quellen, die mir da was zu berichten haben und so weiter. Und ich lasse dann die Technik zu Hause und ich treffe die irgendwo, wo es keine Überwachungskameras gibt, ja, dann gehe ich doch bisher davon aus, dass man da privat und unter sich ist. Und dass man jetzt aber anfängt, mit Hilfe dieser Überwachungskameras auch im öffentlichen Raum dann Menschen nachzuverfolgen, das ändert vieles, weil das ein Raum ist, wo wir eigentlich bisher auch unbefangen uns quasi bewegen können. Und wenn da alle Bewegungen nachverfolgbar sind und wie gesagt auch mit wem ich zusammen vielleicht bin, wo ich mich hinbewege, wen ich da treffe, dann macht das natürlich irgendwo auch schwer, dann solche vertraulichen Gespräche und Kontakte zu unterhalten. Und ich bin auch der Meinung, dass man im Grunde genommen jede Person nur lang genug beobachten muss, um etwas zu finden, wo man in Strick draus drehen kann, wo man sie in der Hand hat, wo sie irgendwas Anrüchiges machen, irgendwas Verbotenes oder so. Also im Grunde genommen, wenn man es darauf anlegt, meinetwegen als Regierung gegen einen Oppositionspolitiker Material, Kompromat zu sammeln oder irgendwie einen Journalisten zum Verstummen zu bringen oder so. Das ist ja auch bekannt, dass das gemacht worden ist aus diesem Pegasus-Skandal um das Ausspionieren von Handys. Ja. Wenn man es drauf anlegt, dann helfen solche Systeme natürlich enorm. Dann gebe ich die Personen dann da ein, lasse dann eben alles Überwachungsmaterial durchsuchen. Und wie gesagt, in dem Moment, wo die Regierung dann einen Bezug zur nationalen Sicherheit konstruiert und sagt, diese Person gefährdet irgendwie die nationale Sicherheit. Da gelten dann überhaupt keine Regeln mehr. Und dann ist das sowieso quasi problemlos machbar. Aber natürlich ermöglicht durch das System, was jetzt eben offiziell aufgebaut und eingeführt wird, ermöglicht durch die Technik, durch eine solche biometrische Massenüberwachungstechnik, wie sie jetzt ihr Tür und Tor geöffnet wird. Man muss sagen, viele Überwachungskameras haben schon heute die Erkennungsfunktion eingebaut, gerade wenn sie aus China kommen. Die ist aber nicht aktiviert, weil es bisher nicht erlaubt ist. Wenn eine Regierung jetzt sagen will, ich will Gesichtserkennung einführen und dieses KI-Gesetz zeigt genau, wie es geht, müssen Sie schon noch ein nationales Gesetz verabschieden, was das ermöglicht. Ja, man muss es schon eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen. Aber ich könnte mir vorstellen, in Deutschland, wenn es da wieder eine große Koalition gibt, dass man damit liebäugelt. Es war ja auch ein CSU-Innenminister, der dieses Experiment am Berliner Südkreuz hat durchführen lassen. Ja, Gesichtserkennung an einem öffentlichen Bahnhof. Und das kann sehr schnell gehen, dass man diese Spielräume, diese Betriebsanleitung auch in Deutschland nutzt. Die jetzige Ampelregierung lehnt das ab, hat das ausdrücklich im Koalitionsvertrag verankert, überlegt jetzt auch nochmal, das irgendwo in ein Gesetz reinzuschreiben. Wir wollen das nicht, aber das bringt natürlich nichts, weil jede künftige Regierung kann es einfach wieder ändern.
Aber eigentlich, ja, okay. Mein Gedanke war gerade, eigentlich müsste das doch in den Grundgesetzen so verankert sein, dass es gar nicht erst möglich ist.
Das ist richtig. Nach unserer Überzeugung ist es so, dass die Grundrechte das ausschließen und verbieten. Es gibt schon Gerichtsurteile gegen flächendeckende Massendatensammlung, insbesondere im Bereich Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung ist die Idee, dass man unsere Telekommunikationsverbindungsdaten, also mit wem stehen wir in Verbindung, und wo halten wir uns auf mit dem Smartphone, dass man die von der kompletten Bevölkerung sammelt, um dann Kontaktprofile und Bewegungsprofile erstellen zu können. Und das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für grundrechtswidrig erklärt, weil er sagt, das greift viel zu tief in Grundrechte ein. Man darf nicht die komplette Bevölkerung unter Generalverdacht stellen, ohne dass die Zielpersonen irgendwie in einem entfernten Zusammenhang auch mit Straftaten zu tun stehen. Er hat dann noch gesagt, in bestimmten Gebieten zeitlich beschränkt und so weiter wäre es theoretisch. Ich denke, man kann das nicht überall flächendeckend permanent einführen, wie das jetzt quasi legalisiert werden soll. Also wir sind der Überzeugung, es ist grundrechtswidrig, es ist vom Grundgesetz, von den europäischen Grundrechtecharta verboten. Und das bedeutet, wenn eine Regierung versucht, das zu nutzen, was das KI-Gesetz hier ermöglicht, dann müsste jemand, und da bin ich sicher, dass es auch passieren wird, vor den Gerichten gegen dieses Gesetz, gegen dieses neue Gesetz klagen. Und dann dauert es jahrelang, geht durch die Instanzen und hoffentlich, wir wissen es aber nicht, hoffentlich wird dann der Gerichtshof tatsächlich am Ende auch sagen, schränkt völlig unverhältnismäßig unsere Bewegungsfreiheit, unsere Versammlungsfreiheit, unsere Meinungsfreiheit ein, wenn wir unter ständige Überwachung und Gesichtsscannen gestellt werden, so eine Art wandelnde Barcodes. Also es gibt nichts Privates mehr in der Öffentlichkeit. Da denke ich, haben wir durchaus gute Chancen, dass das von Gerichten gekippt werden könnte. Andererseits, jetzt, wo das KI-Gesetz Bedingungen aufstellt, ja, werden die Gerichte natürlich auch überlegen, okay, die haben sich Mühe gegeben, irgendwelche Anforderungen zu definieren, reicht das nicht vielleicht, ja? Und so ein Gesetz beeinflusst natürlich auch die Gerichte in eine ungute Richtung, weil es den Anschein erweckt, da wären Schutzvorkehrungen vorgegeben, zum Beispiel Richterbeschluss, zum Beispiel schwere Straftaten, ja. In Wirklichkeit ist es aber so, der Richterbeschluss ist nichts wert, weil die Richter ja das machen müssen, was im Gesetz steht. Und wenn da steht, ihr könnt die Gesichtserkennung einsetzen, können sie auch nicht einfach das ablehnen. Ja, die müssen ja dann auch das ihre Befugnisse nutzen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Die prüfen immer nur, liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor. Und auch diese Beschränkung auf schwere Straftaten bringt nichts, weil, wie gesagt, Tausende ständig wegen dieser Straftaten zur Fahndung ausgeschrieben sind. Ja, letzten Endes führt es dann doch wieder zur ständigen Totalüberwachung. Und ob das aber den Gerichten dann so vermittelbar ist, ist schwierig. Ich finde es auch nicht gut in einer Demokratie, dass die Grundrechte nur noch von den Gerichten geschützt werden. Eigentlich aus meiner Überzeugung ist es Aufgabe der Volksvertreter, der Politik auch Grundrechte zu schützen und zu respektieren. Ich habe ja beide Hintergründe. Ja, ich bin ja Jurist auch und beruflich auch als Zivilrichter tätig gewesen vor meiner Zeit als Abgeordneter. Und jetzt bin ich auch in der Politik unterwegs. Und da haben wir natürlich das Problem, dass die meisten Abgeordneten schon gar keine Juristen sind und sich natürlich auch, dass es einen öffentlichen Druck, eine öffentliche Erwartung gibt, dann Sicherheit irgendwie zu gewährleisten. Und das macht es schwer, dass in der Politik wirklich erkannt wird, die Auswirkungen solcher Technik, wozu sie im Endeffekt führt. Es gibt oft auch wenig öffentlichen Druck. Wir hatten bei diesem Gesetzgebungsvorhaben ein zivilgesellschaftliches Bündnis Reclaim Your Face, das heißt fordere dein Gesicht zurück, wo sich tatsächlich über 100 Gruppen auch für ein Verbot biometrischer Gesichtserkennung ausgesprochen hatten. Aber der Druck war politisch zu wenig zu spüren. Die Medien haben sich kaum interessiert, wenig berichtet über dieses Vorhaben. Und so hatten wir im Grunde genommen keine Chance in den Verhandlungen.
Wieso glaubst du, ist das so? Weil ich glaube nämlich auch, dass die Medien eine riesengroße Rolle spielen. Ich habe vorhin mal ganz kurz in Google eingegeben, AI Act EU, bin auf News gegangen und es kommen ein paar kleine Lokalzeitungen. Ich glaube, das Handelsblatt ist noch kurz gekommen und ein klitzekleiner Beitrag bei der Tagesschau. Aber normalerweise sollte das Ding ja rauf und runter laufen. Also warum glaubst du, ist das so, dass das von den Medien, also auch von den staatlichen Medien in Deutschland überhaupt nicht wirklich aufgegriffen wird?
Also zum einen haben wir das Problem, dass EU-Themen überhaupt nicht so viel diskutiert werden in den Medien, weil es irgendwie weit weg ist oder weit weg erscheint. das, da wird ohnehin weniger von berichtet. Dann haben wir das Problem, ein zeitliches Problem, ja. Es wird in dem Moment berichtet, wo dann die Regierung tatsächlich vorschlägt, wir wollen jetzt Gesichtserkennung einführen, ja, wie in Frankreich. Dann gibt es tatsächlich Berichterstattung, dann ist aber schon so viel gelaufen, dann ist es schon in so vielen Hinsicht zu spät, weil dann gibt es dieses KI-Gesetz der EU schon, was quasi die Grundlage dafür schafft. Dann hat sich die Regierung ja bereits entschieden, dass sie das machen will, ja, und in einem so späten Stadium dann einzusteigen, da braucht es dann wirklich einen Riesenaufstand, um sowas noch zu stoppen. Deswegen arbeite ich auch als Oberabgeordneter sehr stark daran, Öffentlichkeit zu schaffen und die Alarmglocken früh genug schrillen zu lassen bei solchen Entwicklungen. Die Leute, die mir folgen in sozialen Medien, die kriegen das alles mit, ne, weil ich darüber berichte, aber es sind natürlich sehr wenige. Und vor dem Hintergrund versuchen wir dann auch über Vernetzung von Bürgerrechtsorganisationen, von NGOs, von Zivilgesellschaft, das bekannter zu machen über Vorträge. Und was auf europäischer Ebene entscheidend ist, ist, wenn man einen Vorschlag stoppen will, wie jetzt zum Beispiel die Chatkontrolle, ja, dann muss man wirklich europaweit mobilisieren. Dann reicht es nicht, wenn nur ein Staat wie Deutschland stark dagegen ist. Und Deutschland, Österreich sind sicher die Staaten, die am stärksten jetzt gegen die Chatkontrolle waren, die Niederlande auch. Das reicht aber nicht. Um sowas aufzuhalten, muss wirklich fast die Hälfte Europas irgendwie dagegen sein. Und da brauchen wir wirklich eine bessere Vernetzung der europäischen Zivilgesellschaft. Oft sind NGOs, Datenschutzvereine, sind halt noch sehr national aufgestellt, ne? Also nur in einem Land aktiv. Und da arbeiten wir auch daran, eine gute Zusammenarbeit, einen regelmäßigen Austausch, eine starke Vernetzung hinzubekommen, auch zwischen Politik und NGOs. Das heißt, wir liefern Informationen, wir machen auf Entwicklungen aufmerksam, wir nehmen Sachen auf. Dann andererseits die Zivilgesellschaft greift das dann auf, wenn es auch für sie wichtige Themen sind und organisiert Aktionen, machen das zum Thema. Das muss viel stärker geschehen. Im Moment ist es in Europa und in Brüssel leider so, es gibt so viele Lobbyisten, glaube ich, pro Politiker wie nirgendwo sonst in der Welt in Brüssel. Die Wirtschaftslobby, das heißt die Reichen und natürlich auch die Mächtigen, die Regierung, haben das Sagen. In deren Interessen wird meistens Politik gemacht. Was die Bürger wollen, interessiert kaum. Ich habe immer mal wieder Meinungsumfragen in Auftrag gegeben zu Gesetzesvorhaben wie Chatkontrolle, biometrische Massenüberwachung, wird von einer großen Mehrheit abgelehnt, haben wir eine Umfrage dazu in Auftrag gegeben. Oder auch, was jetzt geplant ist, europäischer Gesundheitsdatenraum, ja. Wollen Sie, dass ohne Ihre Zustimmung Ihre Gesundheitsdaten erfasst, mit anderen Ärzten geteilt und sogar von der Industrie für Forschung und Entwicklung genutzt werden und so? Das lehnt natürlich auch eine große Mehrheit ab. Aber was die Bürger wollen, das zählt nur sehr selten. Da muss es schon einen großen Aufschrei und große Proteste geben, wie jetzt von den Bauern zum Beispiel veranstaltet, von den Landwirten veranstaltet, ja, dann sieht sich die Politik gezwungen zu reagieren. Aber normalerweise ist das extrem harte Arbeit und wir brauchen eine öffentliche Begleitung, eine mediale Begleitung, wir brauchen einen Aufschrei, öffentliche Aufmerksamkeit, um die Chance zu haben, solche Entwicklungen zu beeinflussen. Und man muss ehrlich sagen, bei diesem Thema gab es das zu wenig.
Ja. Wenn jetzt du sagst, bei den Bauern hat es ganz gut funktioniert, wobei da natürlich jetzt auch wieder die Scheibchentaktik so ein bisschen angewendet wird, man hat erst zurückgerudert und jetzt sagt man, ja, okay, dann jetzt nicht sofort, sondern dann erst in so und so vielen Jahren, sodass wir letzten Endes trotzdem am gleichen Ziel rauskommen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das, selbst wenn es dann einen großen Aufschrei gibt und da Gegendruck passiert, dass dann trotzdem wieder die Scheibchenmethodik irgendwie angewandt wird, dann wird natürlich in den Medien entsprechend auch nur darüber dann erstmal berichtet. Aber dieses Endziel, dass es dann letztendlich trotzdem aufs Gleiche hinausläuft, das gerät dann so ein bisschen in den Hintergrund und auf einmal rutscht es dann doch irgendwie durch. Es dauert halt nur länger. Das ist was, das finde ich, kann man inzwischen ganz gut beobachten, dass es diese Methodik gibt. Frage noch zu dem Thema, weil du gerade gesagt hast, auch mit den Gesundheitsdaten ist eine große Mehrheit dagegen, auch dass sie zum Beispiel kommerziell genutzt werden. Welche Rolle spielt denn der Lobbyismus? Egal, ob das jetzt Chatkontrollen sind oder auch beim AI-Act jetzt mit der Gesichtserkennung. Welche Rolle spielt denn der Lobbyismus dabei?
Der Lobbyismus spielt eine sehr starke Rolle, weil in Europa eigentlich alle Türen den Lobbyisten offenstehen. Die können mit EU-Kommissaren reden, sie können mit EU-Regierungen reden, sie können mit EU-Parlament reden. Wir haben jetzt versucht, Transparenzvorschriften einzuführen, dass sowas vielleicht mal erstmal transparent wird. Ändert aber natürlich an dem Lobbying noch nichts. Und die haben das Geld, die haben die Manpower, die entwickeln ausgeklügelte Kampagnen zur Beeinflussung von Regierung und Gesetzgebungsverfahren, die haben die Kontakte. Da gibt es Drehtüren, Leute aus der Industrie werden in die Politik gehievt und umgekehrt werden Leute aus der Politik gekauft von der Industrie, um ihre ehemaligen Kollegen zu lobbyieren. Wir wissen, dass vielleicht 9 von 10 Lobby-Meetings mit der EU-Kommission von Industrieverbänden ausgehen. Und nur ein ganz kleiner Bruchteil, da sind das Gespräche mit Zivilgesellschaft oder mit Verbraucherzentrale oder so, mit Gewerkschaften. Also der größte Teil ist wirklich, dass die Wirtschaft versucht, Einfluss zu nehmen, Wirtschaftsverbände. Und das liegt eben daran, dass die so viel mehr Geld haben. Und vor dem Hintergrund ist das ein Riesenproblem. Nach meiner Wahrnehmung kommt im Endeffekt eben in aller Regel Politik raus im Sinne der Unternehmen, im Sinne der Regierung, der Mächtigen. Und deswegen ist es auch für mich persönlich so wichtig, aber auch für meine Partei, die Piratenpartei, so wichtig, dass die parlamentarische Demokratie unbedingt um direkte Demokratie ergänzt werden muss. Es muss, wie in den deutschen Bundesländern, die Möglichkeit geben, auch Fehlentwicklungen der Politik zu korrigieren, indem man Sachen zur Volksabstimmung stellen lässt. Schon alleine die Möglichkeit, sowas entscheiden zu lassen, sorgt ja dafür, dass die Politik schon vorher mehr auf die Bürgerinnen und Bürger hört. Das wäre, glaube ich, sehr heilsam. Und in Deutschland haben wir auf Landesebene sehr gute Erfahrungen mit den Volksentscheiden gemacht, die es bisher gab. In anderen Ländern gibt es das natürlich längst auch auf Bundesebene. Es gibt es aber gar nicht auf EU-Ebene. Da gibt es sowas wie eine europäische Bürgerinitiative. Man muss viele Unterschriften sammeln und im Endeffekt muss es bloß beantwortet werden von der EU-Kommission. Da kriegt man einen Brief zurück. Also das ist eher eine Frustration der Bürgerinnen und Bürger, als dass sie ernst genommen werden. Man könnte übrigens auch sonst viel, viel mehr machen im Sinne von Bürgerbeteiligung, indem man zum Beispiel digitale Partizipationstools einsetzt, wo Bürgerinnen und Bürger Gesetzesvorschläge bewerten, anmerken können. Wir selbst haben ein Tool am Laufen, auch über meine Homepage zugänglich, wo man Anregungen uns geben kann, wo Bürgerinnen und Bürger schreiben können, wenn sie möchten, dass wir eine parlamentarische Anfrage stellen oder bestimmte Fragen beantworten. Und unser Tool sorgt dafür, dass diese Anregungen und Fragen öffentlich einsehbar sind. Das heißt, jeder kann auch die Anregungen von anderen sehen und auch, wie wir sie behandelt haben und wie wir sie beantwortet haben. Dadurch wollen wir für Transparenz und Bürgerbeteiligung in der Politik auch sorgen, ein Stück weit. Also es geht, die Möglichkeiten sind vorhanden, werden aber auch nicht so genutzt. Und das ist natürlich immer auch ein Henne- und Ei-Problem. Wenn die Bürgerinnen und Bürger die Erfahrung machen, es lohnt sich gar nicht, sich zu engagieren, dann werden sie es natürlich auch immer weniger tun. Das heißt, man muss ihnen erstmal vertrauen, man muss ihnen erstmal die Möglichkeit, die Instrumente, die Macht an die Hand geben, damit das überhaupt auch erst genutzt wird. Und ich bin der Meinung, in der jetzigen Situation ist es ja so, dass bei der Europawahl ein Rechtsruck droht, in Deutschland durch die AfD, aber auch in allen anderen europäischen Ländern im Grunde genommen. Und das sind Parteien, die quasi die EU als solche ablehnen, das europäische Projekt als solches ablehnen, auch die Demokratie und Rechtsstaat, so wie sie jetzt funktionieren. Und ich bin der Meinung, wenn man denen das Wasser abgraben will und auf berechtigte Kritik auch an der EU eingehen will, müsste man bereit sein, auch Macht abzugeben. Das heißt, dass die Politik auch Macht an die Bürgerinnen und Bürger zurückgibt. Und dazu gehört eben sowas wie Volksentscheide, auch Selbstentscheidungen in die Hand nehmen zu können. Und ich glaube, wenn man ein Stück weit diese Macht zurückgeben würde, würde man umgekehrt auch wieder Vertrauen, mehr Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger bekommen. Also wie es im Moment aber läuft, ist das Gegenteil der Fall. Die etablierte Politik macht quasi einen weiter so und sogar ein noch mehr davon. Also so eine Art immer mehr Europa, immer engere Zusammenarbeit, immer mehr wird auf EU-Ebene verlagert, ohne Rücksicht auf das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Das heißt, ohne dass dann solche grundlegenden Änderungen auch überhaupt noch zur Abstimmung vorgelegt werden. Und aus meiner Sicht ist das genau der falsche Weg, weil das genau den Eindruck verstärkt, hier wird Politik von oben herab gemacht, das ist ein Elitenprojekt, die entscheiden nicht in unserem Interesse, im Interesse der Mehrheit, der Bevölkerung. Genau dieser Eindruck wird verstärkt. Und nach meiner Überzeugung gibt genau diese Herangehensweise den rechten, antieuropäischen, antidemokratischen Parteien Auftrieb, weil sie immer weiter genau das kritisieren werden. Und da ist auch zum gewissen Grade was dran an der Kritik, weil eben die etablierten Kräfte immer weiter so machen und nicht bereit sind, mal drüber nachzudenken, woran liegt das, wenn wir eine starke Unzufriedenheit haben mit der Art und Weise, wie konkret die europäische Demokratie funktioniert, wenn es sogar zu einem Brexit kommt in einem ehemaligen Mitgliedstaat, wenn die Parteien Auftrieb kriegen, die die EU abschaffen oder irgendwie in Freihandelszone umwandeln wollen. Also da hat das richtige Nachdenken und der Willen, sich an die eigene Nase zu fassen, leider noch nicht eingesetzt.
Aber ist es wirklich nur ein Eindruck, den man hat, dass es eine Elitenpolitik ist? Weil es fühlt sich schon sehr stark danach an, dass Entscheidungen tatsächlich einfach von oben herab am Bürger vorbei getroffen werden und die Meinung der Bürger gar nicht so wirklich wahrgenommen wird oder dann vielleicht kurz wahrgenommen wird, aber nicht wirklich berücksichtigt wird. Und das ist ja in einer gewissen Weise auch antidemokratisch.
Ja, also zu diesem Stichwort Eliten habe ich schon die Erfahrung gemacht hier im Europäischen Parlament. Im Grunde genommen sind im Parlament Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen durchaus vertreten. Das Europäische Parlament ist ein besonderes, weil es sehr offen ist. Die Fraktionen sind sehr unterschiedlich besetzt aus Personen von ganz vielen verschiedenen Parteien und europäischen Ländern. Es gibt deswegen auch keinen Fraktionszwang. Das heißt, es wird frei abgestimmt. Man kann auch als Vertreter einer sehr kleinen Partei wie ich, Piratenpartei Deutschland ist nur mit einem Abgeordneten im EU-Parlament vertreten, kann man total viel erreichen, wenn man an der richtigen Stelle arbeitet. Also das Europäische Parlament ist schon ein zum gewissen Grad ein Abbild unserer Gesellschaft, ein Spiegel davon und ist auch offen und vertritt deswegen oft auch ganz gute und bürgerfreundliche Positionen. Ja, das Problem ist aber, auf EU-Ebene entscheidet der EU-Rat mit. Dort sind die EU-Regierungen vertreten. Der berät und entscheidet unter totalem Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist ein riesiges Einfallstor für Lobbyisten. Die haben eine sehr rückschrittliche Linie. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass in den Verhandlungen zwischen Parlament und Rat, wo dann eben Gesetze entstehen, sogenannte Trilogverhandlungen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Parlament wenig Durchsetzungskraft hat, dass es strukturell benachteiligt ist, dass es im Endeffekt vor vollendete Tatsachen gestellt wird, dass da oft auch nicht der Kampfesmut ist, zu sagen, nein, so geht das nicht für uns, dann lieber gar kein Gesetz, sondern immer setzt man sich einen Zeitplan, in 4-5 Monaten wollen wir fertig werden und dann muss man sich irgendwie einigen, egal was. Also da ist es so, dass die Position des Parlaments als Volksvertretung da sich weniger widerspiegelt im endgültigen Gesetz, dass wir da wenig Kraft haben. Es liegt auch ein bisschen daran, dass in diesen Verhandlungen neben Parlament und Rat auch noch die EU-Kommission, das ist ja so eine Art Regierung der EU, vertreten ist. Und die steht fast immer auf Seiten der Regierung. Zum einen deswegen, weil die Regierungen ja die EU-Kommissare benennen. Also jedes EU-Mitgliedsland darf einen EU-Kommissar, eine EU-Kommissarin benennen. Zum anderen auch deswegen, weil in den Treffen hinter verschlossener Tür, wo der EU-Rat seine Verhandlungsposition festlegt, da ist tatsächlich immer die EU-Kommission dabei. Da sind schon Vertreter von denen mit am Tisch. Und das führt dann dazu, dass in dem sogenannten Trilog, ja, den Gesprächen zwischen den drei Institutionen, Parlament, Rat, Kommission, dass dann zwei eigentlich immer sich einer Meinung sind, Kommission und Rat, und dann dem Parlament gegenüberstehen und wir dann eine schwache Verhandlungsposition haben. Und so ist es zu erklären, dass zwar im Parlament würde ich jetzt nicht als Elitenpolitik bezeichnen, auch wenn die großen Parteien natürlich die meisten Stimmen und das meiste Gewicht haben. Ja, das ist natürlich klar, das ist ja auch demokratisch so. Aber im Endeffekt, was von der Parlamentsposition übrig bleibt, ist dann doch viel zu wenig, um sagen zu können, hier wird Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gemacht, die Politik hört auf die Wünsche. Das ist sicherlich nicht oft und nur zu einem geringeren Grade der Fall, leider.
Ja. Okay. Ich denke mir gerade, eigentlich müsste man hergehen und diesen AI-Act als allererstes im EU-Parlament irgendwie installieren und am besten in den Zimmern, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, damit da erstmal getrackt wird und damit die Personen, die sowas entscheiden, vielleicht als allererstes erstmal spüren, wie sowas denn wäre, wenn überall auf einmal Kameras sind und man sich nicht mehr einfach mal zu zweit kurz in der Ecke hocken und irgendwelche Dinge besprechen kann.
Dieser AI-Act ist ja das Paradebeispiel dafür, dass das Parlament in seiner Verhandlungsposition eigentlich solche Sachen verbieten wollte. Ne? Wir hatten ja drin ein Verbot biometrischer Massenüberwachung. Aber dann sagen die Regierungen auf keinen Fall. Ich glaube, die einzige EU-Regierung, die das unterstützt hat, war die deutsche. Und alle anderen sagen, auf gar keinen Fall wollen wir da unsere Handlungsspielräume einschränken lassen. Ja, dann sagt das Parlament, ja, wir müssen ja irgendwie eine Einigung hinkriegen. Gut, wenn sie nicht wollen, dann halt nicht, so nach dem Motto. Und dann war die Sache gelaufen. Ne? Also es liegt nicht unbedingt daran, dass die Abgeordneten das nicht wüssten, sondern der Druck müsste so hoch sein, dass sie tatsächlich gesagt hätten, nee, dann machen wir lieber gar kein Gesetz, wenn da keine zufriedenstellende Lösung zu erreichen ist. Und das war nicht der Fall, weil es gab den Druck nicht, es gab auch das Interesse, war nicht groß genug. Und ich fürchte halt, das Interesse wird erst aufflammen, wenn es dann konkret wird, wenn es konkret vor der Tür steht oder sogar schon installiert ist. Und dann wird man die Auswirkungen davon sehen. In Russland wird Gesichtserkennung eingesetzt, um Menschen zu identifizieren, die gegen den Ukraine-Krieg protestiert haben, gegen Menschen, die sich der Wehrpflicht entziehen wollen, gegen Menschen, die in der Corona-Pandemie sich gegen Quarantänevorschriften verstoßen haben. Nach denen wird gefahndet. Der Iran hat überlegt, könnte man Gesichtserkennung nicht einsetzen, um gegen Frauen vorzugehen, die ihre Gesichtsbedeckung, ihren Schal nicht richtig tragen. Also da sind gruseligste Anwendungen zu beobachten dort, wo diese Technologie Einzug gehalten hat. Und dann ist es eben sehr schnell zu spät, wenn wir bemerken, dass in Europa eine rechte, autoritäre Regierung das ausreizt, diese Technologie zu ihren Zwecken einsetzt.
Ja. Ich will ein Szenario noch mit dir zeichnen und ich weiß, du musst gleich weiter, aber dieses Szenario würde ich noch gern kurz zeichnen. Und zwar, was wäre, wenn es dieses Gesetz für niemanden geben würde? Also wenn es keine Beschränkungen für niemanden geben würde. Habt ihr sowas auch mal durchgespielt? Weil der Grundtonus ist ja, es braucht irgendwelche Beschränkungen, aber wenn es keine Beschränkungen für irgendjemanden geben würde, das heißt, wenn auch ich als Privatbürger zum Beispiel KI nutzen dürfte, um zu tracken, welche Lobbyisten laufen ein und aus im EU-Parlament, welche CEOs sind da vielleicht auch noch irgendwie bei irgendwelchen Meetings mit Politikern am Start und so weiter. Also wenn alle Zugriff auf alles hätten, wäre das dann schlimm? Oder glaubst du, dann wird es von vornherein nicht geben?
Es gibt bestimmte Sachen, die heute auch schon geregelt sind. Zum Beispiel gibt es ein gutes Datenschutzrecht. Die EU hat ja weltweit wahrscheinlich das beste Datenschutzgesetz. Das heißt, man kann auch schon heute nicht einfach aus dem Internet Fotos da speichern und eine Gesichtserkennung drüber laufen lassen. Das ist schon heute verboten. Solche Dinge wie Echtzeit-biometrische Massenüberwachung sind meiner Ansicht nach schon heute durch die Grundrechte verboten. Aber um das zu entscheiden, müssten halt die Gerichte ran. Die haben es bisher noch nicht entschieden. Das heißt, man weiß es nicht genau, wie das gesehen werden würde. Aber was sicherlich richtig ist, ist, dass im Bereich der Wirtschaft, die solche KI einsetzt und entwickelt, dass es da eigentlich jetzt noch keine Leitplanken gibt, die die Qualität, die Zuverlässigkeit solcher Systeme regeln, eine Aufsicht über solche Systeme. Also wenn das ungeregelt bliebe, bestünde eben schon die Gefahr einer Diskriminierung, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen strukturell benachteiligt werden, weil sie einfach in diesen Datensätzen, in diesen Lerndaten nicht drin sind, dass solche Systeme schlecht funktionieren, intransparent, dass man nicht rausfinden kann, wie man davon betroffen ist. Oder da ist schon ein Bedarf da, gerade im Bereich dieser sogenannten Hochrisikosysteme, geregeltes Verfahren zu haben, was Risiken minimiert. Ja, wenn man da gar keine Regulierung hätte, bestünde da schon eine Schutzlücke. Und diese Technologie, KI, erobert ja Schritt für Schritt auch das Leben und wird auch heute schon von großen Internetkonzernen durchaus eingesetzt. Ein Anwendungsbereich zum Beispiel sind ja auch die sogenannten Upload-Filter. Das heißt, da entscheidet eben Technologie automatisch darüber, welche Inhalte als verdächtig gelten und dann runtergenommen werden, selbst wenn die noch nie aufgetaucht sind in der Vergangenheit. Kann dann eben die KI auf der Grundlage ihrer Lernergebnisse sagen, ich gehe jetzt davon aus, dass es sich dabei um Hass, um Terrorismuspropaganda, was weiß ich was handelt. Ist aber sehr fehleranfällig, weil wie soll die KI unterscheiden, ob ich zum Beispiel einen Terroranschlag zeige, um als Zeitung, als Presse darüber zu berichten oder um Propaganda dafür zu machen. Das kann man ja automatisiert nicht zuverlässig entscheiden. Und vor dem Hintergrund ist es sehr sinnvoll, dass es da Leitplanken gibt für solche Technik und durchaus wertvoll. Der größte Teil dieses Gesetzes ist tatsächlich durchaus sinnvoll und hilfreich. Aber wenn es um den Einsatz im Bereich der Wirtschaft geht, ja, und was ich anprangere, ist tatsächlich, dass Regierungen in Zukunft völlig ungeregelt oder völlig unzureichend geregelt so eine Art Hightech-Überwachungsstaat errichten könnten.
Also alles, was technisch irgendwie möglich ist, wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise versucht werden, außer irgendjemand schaltet seine Moral und den gesunden Menschenverstand ein, so wie du das jetzt auch tust und versucht, das irgendwie in irgendeiner Weise zu verhindern. Also ich sehe da definitiv noch Aufklärungsbedarf, darüber zu sprechen. Und ich glaube auch, dass, also ich habe das erste Mal davon gehört, als ich deinen Artikel gelesen habe und dachte mir so, what, das kann doch gar nicht sein, dass man dafür stimmt. Und wie du sagst, es waren sicherlich sinnvolle Regelungen drin in diesem AI-Act, aber ich finde, du hast einen guten Vergleich gebracht. Ich kann nicht nur, weil ich dem einen Teil zustimme, dem Teil, den ich ablehne, trotzdem dann zustimmen. Das funktioniert nicht. Und ich meine, wenn ich dann auch noch dazu bedenke, dass in Deutschland jetzt die Lisa Paus war es, glaube ich, hat jetzt drüber geredet. Bei Phoenix ist diese Pressekonferenz hochgeladen. Lauter Hass, leiser Rückzug heißt das Ding. Wo es dann darum geht, Hass und Hetze im Netz irgendwie zu vermeiden. Da geht es ja auch darum, wer definiert denn Hass, wer definiert Hetze? Und der Begriff Rechts ist inzwischen schon ganz schön ausgeleiert worden, muss ich sagen. Wo ich sage, bedeutet das wirklich noch dieses Rechtsradikale und die Leute, die als Nazis beschimpft werden? Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass irgendwie Heilpraktiker wohl rechts seien, weil das irgendwie noch ein Gesetz aus der Nazizeit ist. Dann habe ich aber gleichzeitig die Kilometerpauschale, die aus der Nazizeit noch kommt. Also wo ich dann sage, Oh, das ist alles so schwammig. Lass uns doch einfach versuchen, nicht die Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen, sondern versuchen, andere Maßnahmen, das Geld anders sinnvoll einzusetzen, um die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, sodass es diesen AI-Act, also diese KI-Überwachung, gar nicht erst braucht, weil wir alle harmonisch zusammenleben können. Das wäre das eigentliche Ziel, finde ich, das man haben sollte.
Wir leben ja in Europa sehr sicher. Ich glaube, dass kaum anderswo in der Welt man so sicher lebt wie in Europa, auch so lange. Wir haben eine sehr lange Lebenserwartung. Man liest zwar viel in Zeitungen über spektakuläre Verbrechen, aber tatsächlich wird es eigentlich immer sicherer und ist es auch sicherer als früher in der Vergangenheit gewesen ist, als unsere Eltern oder Großeltern gelebt haben. Insofern ist da keine Panik angebracht.
Auf jeden Fall, ja, wir sind in Europa definitiv sicher. Das definitiv. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Sicherheit tausche ich gegen wie viel Freiheit, weil das ist ja immer so ein bisschen gegenspielig. Aber das ist ein Thema für ein andermal. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir kurz eine Stunde über den AI-Act zu quatschen. Danke auch für deine Arbeit, die du machst. Danke, dass du dagegen gestimmt hast. Ich hoffe, dass sich da noch einiges tun wird, dass ich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich hoffe, dass das Thema nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt und eben nicht diese Dystopie wahr wird, die wir beide so ein bisschen gezeichnet haben in dem Gespräch als Hypothese. Genau. Von dem her, tausend Dank. Magst du den Leuten vielleicht noch ganz kurz sagen, wie sie dich auffinden können, wo sie dich finden können, wenn sie ein bisschen mehr über dich erfahren möchten, beziehungsweise auch den Artikel, den ich genannt habe, lesen wollen?
Ja, danke erstmal für den Podcast und die Beleuchtung dieses KI-Gesetzes. Wir sollten nicht zu sehr in Pessimismus verfallen, auch wenn das jetzt verabschiedet worden ist, denn es liegt immer noch in der Hand jeder Regierung, ob sie die Möglichkeiten nutzt oder nicht. Das heißt, wir müssen dafür kämpfen, dass das nicht passiert. Und außerdem, wir haben schon so viel erreicht. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung gestoppt. Wir haben erstmal die Chatkontrolle verhindert. Also das lohnt sich, dieser digitale Freiheitskampf. Und deswegen kann ich auch alle nur ermutigen, Parteien wie die Piratenpartei oder auch NGOs, Datenschutz-NGOs zu unterstützen, dafür zu spenden, mitzuarbeiten, Informationen zu teilen und weiterzugeben, weil das macht einen Unterschied und das ist wichtig in unserer Gesellschaft. Wer sich informieren möchte, kann gerne meine Homepage anschauen, patrickbreyer.de. Oder mir über die sozialen Medien folgen. Und speziell zum Thema AI Act habe ich auch gepostet und Pressemitteilungen geschrieben, um das alles nochmal zu erklären und auseinanderzusetzen, wo man das jederzeit dann nachlesen und auch den Volltext dazu sehen kann, auch wer wie abgestimmt hat. Also alle Informationen sind da.
Perfekt. Ich packe es in die Shownotes. Vielen Dank, Patrick. Lass dich jetzt nicht länger aufhalten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hast jetzt dann auch bald Feierabend. Ich weiß nicht, wie lange so ein Arbeitstag beim EU-Abgeordneten geht. Von dem her, danke nochmal und einen wunderschönen Tag, Abend wünsche ich dir.
Vielen Dank, viele Grüße aus Brüssel.